Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
Inforadio Podcast.
Zu unserem Kinomagazin im Inforadio. Mein Name ist Jakob Bauer und wir befinden uns mittendrin in der vielleicht spannendsten Jahreszeit für Hollywood. Vor kurzem erst wurden die Golden Globes vergeben, diese Woche gab es die Oscar-Nominierungen und die haben, wie eigentlich jedes Jahr, für viele Diskussionen gesorgt. Das ist Themen abgedreht. Außerdem schauen wir auf die aktuelle Kinowoche und da ist passenderweise ein Golden Globe-Gewinner und Oscar-Favorit angelaufen. 1917 von Sam Mendes. Anna Wollner stellt ihn und die anderen Neustarts der Woche vor.
1917, der neue Film von American Beauty-Regisseur Sam Mendes, wirkt auf den ersten Blick wie ein Formspiel, wie ein Taschenspielertrick. Ein Film aus einem Guss, ohne einen einzigen Schnitt. Aber es sind 7- bis 10-minütige Einstellungen, verbunden mit unsichtbaren Schnitten. 1917 ist formell also eine Illusion. Aber eine Illusion, die den Zuschauer mitnimmt. Zwei junge britische Soldaten im April des Titeljahres an der Front in Nordfrankreich bekommen eine Aufgabe, die als große Last auf ihren Schultern drückt.
Ihr Befehl lautet, gehen Sie zum Zweiten, im Wald von Croisy, 1,5 Kilometer südöstlich von Ecoust. Übergeben Sie dies Colonel Mackenzie. Es ist der direkte Befehl, den morgigen Angriff nicht durchzuführen. Gelingt es Ihnen nicht, gibt es ein Massaker. Wir verlieren 2 Bataillone, 1600 Mann. Darunter ihr Bruder.
Die beiden jungen Männer rennen um ihr Leben und das ihrer Kameraden. Sie laufen die Frontlinie im Graben ab, suchen den richtigen Punkt, um die Front zu durchbrechen, rennen durchs Niemandsland, über Leichen und Tierkadaver hinweg, kämpfen sich durch Stacheldraht und Matsch. Alles allein in den ersten 15 Minuten des Films.
Ein Minenschacht! Gut, wir müssen springen! Also komm schon!
Mendes und Kameramann Roger Deakins lassen keine Distanz zu den Figuren zu, erzählen auf ihre Art eine Heldengeschichte. Die Kamera ist immer nah an den beiden Protagonisten dran. Der Zuschauer ist mittendrin im Kriegsgeschehen, in Echtzeit. Die Fronterfahrung als Computerspiel und doch mit einer Emotionalität, die die technische Spielerei vergessen lässt. Der Krieg wird spürbar. 1917. Es ist ein Comeback, auf das viele gewartet haben und das sein Dilemma selbst auf den Punkt bringt.
Nichts ist armseliger als alte Männer, die sich an alte Zeiten klammern.
25 Jahre nach Teil 1 und 17 Jahre nach Teil 2 sind Will Smith und Martin Lawrence als Bad Boys zurück. Die beiden Cops aus Miami, Mike und Marcus, drehen noch immer ihre Runden in der Stadt, feiern sich als harte Draufgänger. Doch wenigstens einer der beiden, Marcus, scheint altersmilde geworden zu sein.
Naja, unser ganzes Leben waren wir die Bad Boys, oder? Wird Zeit, dass wir die Good Boys werden. Denk daran, erst klopfen, dann reden.
Ja, klopf, klopf.
Diesmal ohne Michael Bay als Regisseur, dafür mit dem belgischen Regieduo Adil El Abi und Bilal Fallah ist Bad Boys for Life ein Neustart. Die Chemie zwischen Smith und Lawrence stimmt noch immer, die Action ist solide bis solide übertrieben. Visuell unterziehen Adil und Bilal den Film einer Generalüberholung. Die Story um eine mexikanische Kartell-Rache-Geschichte mit persönlicher Verwicklung allerdings ist hanebüchen. Bad Boys for Life schwimmt zu gewollt auf der Erfolgswelle des Fast and Furious-Konzeptes. Die Rente für dieses Franchise wäre wohl das Beste. Bad Boys for Life.
Ich war noch jung und lag die Nächte.
Echte Legendenbildung wiederum gelingt Hermine Hundgeburt im Musiker-Biopic Lindenberg Mach dein Ding. Ein Film über das frühe Leben von Rocklegende Udo Lindenberg aus der westfälischen Provinz in den deutschen Rock-Olymp. Oder besser gesagt bis zu seinem Durchbruch Anfang der 70er Jahre. Der Film lebt vor allem von seinem großartigen Hauptdarsteller Jan Bülow in der Rolle des jungen Udo. Übertrieben, exaltiert, größenwahnsinnig und zerbrechlich. Er trifft zwar nicht immer den schnoddrigen Ton, aber er singt selbst. Man muss kein Lindenberg-Fan sein, um von diesem Film und vor allem der Musik mitgerissen zu werden. Lindenberg, mach dein Ding.
Und jagt den großen Träumen hinterher.
Musik als Bindeglied. Darum geht es auch in Crescendo von Dror Zahavi. Make Music Not War ist der Untertitel. Inhalt und Film sind ein Statement. Junge Musiker aus Palästina und Israel sollen zusammen ein Konzert geben. Ihre Musik soll eine Brücke bauen zwischen den Menschen verschiedener Religionen und verhasster Nationalitäten. Allein schon das Vorspiel wird zur Zerreißprobe. Peter Simonischek als autoritär auftretender, durch seine eigene Biografie geprägter Dirigent bringt als musikalischer Friedensstifter die nötige Ruhe, kann aber auch nicht darüber hinweghelfen, dass das Drehbuch gerade gen Ende die Gratwanderung zwischen Kitsch und Authentizität nicht mehr schafft. Wenn es schon hier nicht klappt, wie soll es auf der großen Bühne der Weltpolitik funktionieren? Crescendo, Make Music, Not War.
1917, Bad Boys for Life, Lindenberg, Mach dein Ding und Crescendo, unsere Kinostarts der Woche. Und wir bleiben bei den jungen Israelis und Palästinensern, die sich in Crescendo auf ein gemeinsames Konzert in Südtirol vorbereiten. Ihren Dirigenten, Mentor und in gewisser Weise auch Dompteur, den spielt im Film der österreichische Schauspieler Peter Simonischek. Und den hat mein Kollege Alexander Soyer getroffen und mit ihm über einen Film gesprochen, der belehrend wirkt, aber das Herz trotzdem am rechten Fleck hat.
Ja, auf der einen Seite, nicht, dass es immer heißt, was würdest du tun, wenn dein Gegner sagt, er drängt dich ins Meer? Das ist das eine, ja. Und das andere ist natürlich hier, jede Diskussion ist zu Ende, weil Allah das so sagt.
Diese und andere Argumente kommen im Film immer wieder auf den Tisch, während sich ein gemischtes Jugendorchester auf ein Konzert im Rahmenprogramm einer Israel-Palästina-Friedenskonferenz zusammenfindet. Die Schlichtung der Konflikte, die unter den jungen Musikern immer wieder hochkochen, gehört dabei genauso zur Vorbereitung wie die Orchesterproben. Ein berührender Film, wenn auch ziemlich didaktisch.
So sehe ich das auch. Er ist berührend trotz seiner Didaktik. Und er versucht zumindest nicht zu tendenziös zu sein. Ich meine, der wird natürlich von beiden Seiten wird der angefeindet werden, nicht? Aber das ist ja auch bezeichnend für so eine politische Situation, wo der Karren so verfahren ist, dass man, dass die Argumente für und wider schon so nahe beisammen liegen, dass sie unter Umständen von beiden Seiten dasselbe Argument verwendet werden kann gegeneinander, nicht? Also dann ist wirklich kein Spielraum mehr da.
Die Lösung, die der Film anbietet, ist die simple Frage: Wollt ihr Frieden oder nicht? Damit bekommt Simonischek im Film seine Schützlinge in den Griff. Hinter der Kamera gab es trotz ebenfalls gemischt palästinensisch-israelischer Schauspieler und Musiker diesen Konflikt übrigens nicht.
Nee, die war nicht. Warum? Weil die Jungen natürlich längst Agreements getroffen haben für sich, ein Command gefunden haben, worüber nicht geredet wird. Und die leben gut zusammen. Gegen Ende der Drehzeit, wo sie alle wussten, es geht wieder nach Hause, haben die gesungen und getanzt miteinander. Also mir hat's das Herz zerrissen, wie ich gedacht habe, dass die einen wieder nach Ramallah müssen und durch einen Kontrollpunkt und die anderen sind in Jerusalem und in Tel Aviv zu Hause.
Crescendo ist erst die zweite größere Kinorolle für Peter Simonischek nach Toni Erdmann. Das Theater ist ihm weiter wichtiger, obwohl er tatsächlich nochmal eine echte Chance auf eine ganz große Kinokarriere nach Toni Erdmann gehabt hätte, vielleicht sogar in Hollywood.
Wenn ich 10 Jahre jünger wäre, hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Sicher sogar. Meine Söhne haben gesagt, bist du verrückt, mach das doch. Ja. Aber ich bin jetzt 73 geworden im Sommer. Ja. Ich würde ja sagen, wissen Sie, ich bin verheiratet mit dem Theater. Ich wollte auf die Bühne, als ich Schauspieler werden wollte und nicht zum Film. Das war halt damals noch nicht so.
Insofern ist er nicht mal besonders traurig, dass es vor knapp 3 Jahren nicht mit dem Oscar für Toni Erdmann geklappt hat. Und umso wichtiger ist es ihm, dass er letztes Jahr seinen Wiener Theater-Oscar bekam.
Im Burgtheater gibt es eine Marmortafel mit den Ehrenmitgliedern.
Ja.
Und da stehen so viele drauf, die ich so verehrt habe, als ich jung war. Und jetzt stehe ich auch drauf, ja?
Sagt Peter Simonischek. Mit ihm hat mein Kollege Alexander Soyer über Crescendo, Make Music, Not War gesprochen. Und wir bleiben bei Musik mit Billie Eilish. Die war die Newcomerin des letzten Jahres. Dieser Song von ihr, der ging durch die Decke.
So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Billie Eilish ist das. Im Dezember erst ist die amerikanische Sängerin 18 geworden und jetzt wurde bekannt, Eilish singt den nächsten James-Bond-Song. Eine kluge Wahl. Billie Eilish kann dem etwas angestaubten Franchise sicherlich wieder ein bisschen jugendliche Frische zurückgeben. Keine Zeit zu sterben, so heißt der neue Bond, der kommt dann am 2. April 2020 in die Kinos. Schon in knapp 4 Wochen wissen wir, was die Filme des abgelaufenen Kinojahres sind. Zumindest für die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Am 10. Februar werden nämlich die Oscars verliehen. Und seit dieser Woche wissen wir, wer Chancen auf den wichtigsten Filmpreis der Welt hat. Ganz vorne dabei ist Joker mit 11 Nominierungen. Das kommt nicht unerwartet. Der Film hatte letztes Jahr den Goldenen Löwen von Venedig gewonnen. Und auch bei den Golden Globes hat Joker 2 Auszeichnungen abgeräumt. Sonderlich bemerkenswert ist die Nominierungsflut für diese recht uninspiriert runtergerockte Schurkenstory aber nicht. Geschichten mit Antihelden, die in Grautönen gehalten der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, das gab es auch im letzten Jahr deutlich besser, zum Beispiel in Form von Parasite von Bong Joon-ho. Der hat aber immerhin auch 6 Nominierungen bei den Oscars bekommen. Aber die vielen Nominierungen für Joker, das ist nicht das einzige polarisierende Thema bei diesen Oscar-Nominierungen. Das berichtet unsere Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm.
Ein psychisch kranker Mann, der sich als Clown verkleidet und brutale Dinge tut. Eine Gruppe Mafiosi, die einen Iren einstellen, um Feinde ermorden zu lassen. 2 Soldaten, die im Ersten Weltkrieg andere Soldaten retten wollen. 2 Männer, die für 2 Automarken gegeneinander antreten. Ein alternder Schauspieler und sein Stuntman, die es noch einmal wissen wollen. Und ein kleiner Junge, dessen bester imaginärer Freund ein brutaler Diktator ist. So ungefähr lassen sich die Favoriten in der Kategorie Bester Film bei den Oscars 2020 zusammenfassen. Es sind Männerfilme über Männerthemen. Nur ein Film, nämlich Little Women, fällt da aus der Reihe. Es war das Thema in Hollywood. Die Oscars sind vor allem männlich. Der Hashtag #OscarsSoMale machte die Runde in den sozialen Netzwerken. Besonders kritisch wurde angemerkt, dass Frauen in der Sparte Beste Regie gar nicht vorkommen. Die Schauspielerin Issa Rae, die die Nominierungen verkündete, wies dezent darauf hin, als sie all diesen Männern gratulierte. Congratulations to those men. Der Filmkritiker der New York Times, Kyle Buchanan, meint im Interview mit dem Sender NPR, dass Frauen mit der Ausnahme von Little Women in diesem Jahr eiskalt übergangen wurden.
The Academy, with the exception of Little Women this year, turned an awfully cold shoulder to female ensembles. It bothers me that I feel like stories that.
Es ärgert mich, dass Filme von Frauen mit Frauen in der Hauptrolle nicht im gleichen Maße wertgeschätzt werden wie ähnliche Geschichten, die von Männern handeln.
Similar stories about men.
Filmkritiker wie Buchanan meinen damit zum Beispiel das Gangsterdrama Hustlers, gedreht von einer Frau mit einem fast rein weiblichen Schauspielerinnen-Ensemble, unter anderem mit Jennifer Lopez. Oder der Film The Farewell, der davon handelt, wie eine Familie Abschied von der kranken Großmutter nehmen will, ohne dass sie etwas davon weiß. Oder Queen and Slim, ein Roadmovie, bei dem sich ein schwarzes Pärchen auf der Flucht vor der Polizei befindet. Allesamt Filme, die von der Kritik bejubelt wurden und von Regisseurinnen gedreht wurden. Und die bei den Oscar-Nominierungen leer ausgingen. Das mag auch an der Zusammensetzung der Oscar-Akademie liegen. Über 6.000 Mitglieder ist diese Akademie groß. 2013 ergab eine Auswertung der Zeitung Los Angeles Times, dass dort vor allem ältere weiße Männer sitzen. Der Journalist John Horn, der die Akademie damals mitanalysierte, meint zwar, dass die Oscar-Akademie seit damals versucht habe, sich weiter zu diversifizieren. Aber es ist wie mit der Mafia, man ist ein Leben lang drin.
The Academy has gone to incredible steps to try to diversify its membership. But the Academy, like the Mafia, you're in for life.
Und meint damit, es dauert, bis sich die Strukturen wirklich ändern. Eine Studie der Universität USC Annenberg zeigte in der vergangenen Woche, dass es kleine positive Fortschritte gibt. Die Zahl der weiblichen Regisseurinnen in US-Filmproduktionen sei angestiegen, auf knapp über 10%. Eine Zahl, die eigentlich positiv sein sollte, das Grundproblem aber klar macht. Hollywood ist nach wie vor noch fest in männlicher Hand.
Hashtag #OscarsSoMale, die Reaktionen auf die Oscar-Nominierungen, die hat unsere Korrespondentin in Hollywood, Katharina Wilhelm, zusammengetragen. Die Filmpreise werden am 10. Februar vergeben. Nur 1,5 Wochen später startet die Berlinale. Das erste Mal seit langer Zeit finden die internationalen Filmfestspiele nach den Oscars statt. Und da gab es im Vornherein schon Gemurmel und Befürchtungen. Jetzt kommen gar keine Stars mehr nach Berlin. Denn die Berlinale, die war für viele Schauspieler und Regisseure auch noch immer eine Art Schaulaufen. Nochmal Präsenz zeigen vor den wichtigen Oscar-Verleihungen. Aber die neue Berlinale-Leitung, die bemüht sich trotzdem, ganz große Namen zum Festival zu holen. Diese Woche wurde bekannt, dass ein Film mit Johnny Depp und eine Doku-Serie über Hillary Clinton im Rahmen der Sektion Berlinale Special laufen. Und ein Festivalsprecher, der hat gesagt, wir haben alle Filmemacher und Casts eingeladen und gehen auch davon aus, dass diese den Einladungen folgen. Ob das wirklich klappt mit Frau Clinton und Herrn Depp auf dem roten Teppich in Berlin, das wissen wir dann in ein paar Wochen. Und das war's mit Abgedreht für heute. Mein Name ist Jakob Bauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal.
Inforadio Podcast.